Moin aus Brake. Ich bin wieder Maxi Krall, zuständig für Unternehmenskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Und das ist unsere zweite Podcast-Folge von Krankenhausgeflüster, die ich heute gemeinsam mit Heike aufnehme. Heike, ich würde sagen, da übergebe ich direkt das Wort an dich. Du kannst dich einmal vorstellen, wer du bist, wo du herkommst und was dein Beruf hier ist.
Ja, hallo, ich bin Heike. Ich arbeite hier bei uns im St. Bernhard als Krankenschwester. Bin hier gebürtig aus der Wesermarsch und liebe mein Zuhause hier. Ich sage immer, ich wohne da, wo andere Urlaub machen. Wir haben viel Grün, viel gute Luft. Manchmal stinkt es nach Gülle, aber da kann ich gut leben. und wie gesagt, ich bin halt als Krankenschwester hier angestellt, schon seit über 20 Jahren mittlerweile und mache das immer noch mit Liebe und Leidenschaft, den Beruf hier.
Ja, schön. Wieso bist du denn überhaupt Pflegefachkraft, heißt es ja jetzt, oder bei dir hieß es noch Krankenschwester, oder du bist ja auch gerne noch Krankenschwester betitelt, ne?
Genau.
Wieso bist du das überhaupt geworden?
Ja, Krankenschwester, ich hatte schon immer irgendwie, ja, dieses Hilfsbedürfnis oder anderen Menschen zu helfen, ist bei mir sehr groß ausgeprägt, hatte ich schon immer. Von daher war meine Richtung eigentlich immer schon ziemlich klar, wo es hingeht. Ich hatte so ein bisschen die Orientierung zwischen Arzthelferin und Krankenschwester und dann hatte mir ein Arzt oder mich ein Arzt, wo ich Praktikum gemacht habe, zur Seite genommen und gesagt, Arzthelferin ist gut und schön, sagte, aber finanziell stehst du als Krankenschwester besser da. So, das war tatsächlich der ausschlaggebende Grund, warum ich dann in die Pflege gegangen bin.
Okay.
Und bin eben auch heute noch absolut dankbar für den Tipp. Das war genau richtig.
Sehr gut. Und wie, also gut, der Arzt hat dich angesprochen, aber wie ist denn dann dein Weg zur Krankenschwester dann gestartet?
Ja, genau. Ich habe ja meine Realschule habe ich gemacht. Dann mit 17 war ich fertig, durfte aber noch nicht in die Pflege. Damals war das noch, dass man 18, also volljährig sein musste.
Ja.
Musste somit ein Jahr noch überbrücken. Habe ein Jahr Sozialpflegeschule gemacht. Und dann wurde ich endlich hier im St. Bild angenommen und durfte hier meine Ausbildung starten.
Also du hast ja auch schon dann hier die Ausbildung gemacht. Wie war damals die Ausbildung? Ist es ein deutlicher Unterschied zu heute?
Also das war damals auch über 3 Jahre die Ausbildung. Damals waren das noch mit Brake und Nornham zusammen. Ich bin in Nornham zur Schule gegangen.
Ja.
Und das erste Zeit war ein Blockunterricht, um erstmal anzukommen in der Schule, in der Ausbildung, sich zu finden. Und ging dann in einmal die Woche, beziehungsweise ich glaube im letzten Jahr war es zweimal die Woche Unterricht neben der Arbeit dann her. Ja, und die Ausbildung hat mir mega viel Spaß gemacht. Man hat natürlich auch nette Leute kennengelernt. Man hat in verschiedenen Einrichtungen, wir durften auch, wie heute auch, natürlich bei uns im Haus. Wir waren aber auch in Nordham auf verschiedenen Stationen eingesetzt, um nochmal Urologie oder Kinderklinik kennenzulernen. Es war schon sehr, man konnte in der Ausbildung sich einen guten Überblick verschaffen, wo man später vielleicht auch irgendwann mal Lust hat, richtig drauf zu arbeiten, also hinzuarbeiten.
Hat sich da bei dir schon was herauskristallisiert in der Ausbildung, wo du gedacht hast, boah, das macht mir total Spaß. In dem Bereich willst du später primär arbeiten?
Eigentlich eher umgekehrt. Für mich war ganz klar, die Orthopädie ist es nicht.
Okay, ja.
Genau, also ich bin mehr so ein Tüdelmensch, hat sich auf jeden Fall rausgestellt. Ich arbeite gerne mit Menschen, nehmen mir Zeit für die. Da war einfach Richtung Innere, das war schon immer so mehr meine Richtung, wenn dann, ich sag mal so, die Omis und Opis.
Ja.
Und man sie so ein bisschen aufmuntern kann. Das ist immer eine sehr schöne Arbeit.
Ja. Okay, und nach der Ausbildung, also bist du dann auch in der inneren Medizin gelandet?
Richtig, genau. Ich bin hier bei uns, damals war das Station 1, die innere Medizin. Habe da auch mehrere Jahre gearbeitet, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Hatte dann nach einer Zeit, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, die Möglichkeit auf die Allgemeinchirurgie zu wechseln. Ich hatte das Gefühl, es war noch nicht alles, es muss ja irgendwie noch mal was weitergehen, hatte damit das Gefühl, ich kann so ein bisschen vorankommen. War auch sehr interessant, auch ein großes Aufgabengebiet und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Mhm.
In dem Zuge kam dann die Onkologie zu uns ins Haus erst.
Ah ja.
Bei uns auf Station mit, die haben dann Teilstation, ist dann onkologisch geworden und ja, da ist dann mein Herzblut praktisch hin.
Vor wie vielen Jahren war das ungefähr?
Eine Sache, ja, weiß ich gar nicht so genau,
ja, wie
viele Jahre das her war. Aber es muss ja jetzt schon einige Jahre her sein. Aber das hat mir richtig viel Spaß gemacht. und machen wir heute immer noch. Also ich bin jetzt auf der Onkologie gelandet,
ja.
Arbeite nebenbei oder auch mit in der onkologischen Ambulanz, die wir hier im Haus haben und bei uns auf der Palliativstation. Das ist wirklich so, da, ich sag mal, da bin ich zu Hause.
Ja. Ja, genau, für die, die jetzt zuhören, also die Palliativstation und die onkologische Station, die gehen so ineinander über, sind schon abgegrenzt, aber auf der anderen Station würde man es so sehen, als wäre es eine. Bei uns sind es zwar zwei Bereiche, die klar gekennzeichnet sind. Deswegen kann man da auch auf beiden Seiten, also auf beiden Stationen quasi tätig sein.
Ne? Richtig, genau. Also ich habe im Dienstplan mal meinen Palliativ-Spätdienst zum Beispiel drin oder den Spätdienst auf der onkologischen Station.
Ja. Wenn du auf der wir wollen halt ein bisschen mehr über die Palliativstation sprechen. Was bedeutet es, auf der Palliativstation zu arbeiten? Beziehungsweise vielleicht erklären wir erstmal den Hörern, was ist eine Palliativstation? Vielleicht weiß der eine oder andere das nicht. Genau.
Ja, genau. Also die Palliativstation weiß ich aus Erfahrung, wenn ich jetzt zum Patienten sage, Mensch, ist eine Palliativstation nicht was für Sie, kriegen alle erstmal, holen tief Luft und kriegen Schreck, weil Palliativ, oh Gott, ich muss sterben.
Ja.
Ist so der erste, ist tatsächlich oft eine Reaktion, so eine große Angst ist da. Und das ist eigentlich sehr schade und da muss man tatsächlich auch noch in der Öffentlichkeit arbeiten. Palliativstation hat mit Leben zu tun tatsächlich, denn unsere Aufgabe auf der Palliativstation ist, sicherlich schwerkranken Menschen ein Stück Leben zurückzugeben. Das heißt, wenn sie mit Beschwerden kommen, die sie zu Hause nicht mehr einstellen können, zum Beispiel starke Schmerzen oder Übelkeit und Erbrechen, was unstillbar ist und das zu Hause einfach nicht mehr in den Griff bekommen wird, dann kommen diese Patienten zu uns auf die Palliativstation und wir versuchen wirklich den Schmerz adäquat einstellen zu können, sodass sie wieder eine gehobene Lebensqualität bekommen und damit auch wieder nach Hause gehen können. Mit dem Übelkeit erbrechen natürlich das Gleiche, dass man versucht, das einzustellen, dass sie damit gut leben können und wieder nach Hause gehen können. Also bei uns ist das ist oft so falsch in den Köpfen drin. Menschen denken an Endstationen, dann ist es gar nicht, sondern ja. Unser Ziel ist es tatsächlich mit einer guten Qualität für den Menschen so gut wie es geht wieder nach Hause zu kriegen.
Ja.
Und da sich halt wohlfühlen zu können.
Ja. Was ist denn das Besondere daran, auf einer Palliativstation zu arbeiten? Also was ist für dich, für deine Arbeit im Vergleich jetzt zur Onkologie, wenn du jetzt auf Spätdienst in der Onkologie hast und Spätdienst in der Palliativstation, was ist da der Unterschied für dich?
Ja, also auf der onkologischen Station ist tatsächlich so Diagnostik, Therapie sehr vordergründig. Dann natürlich auch Gespräche und Begleitung, aber dies ist auf einer Palliativstation deutlich gehobener, deutlich im Vorrang, dass man wirklich Gespräche mit dem Patienten führt. Wie geht's ihm? Was bedrückt ihn? Kann man Wege finden, Lösungen zu finden, Unterstützungsmöglichkeiten? Mir ist immer ganz wichtig, gerade bei den Palliativpatienten auch, die haben Beschwerden und müssen lernen, selber damit umgehen zu können. Und wir müssen lernen, wie sie sich dazu verhalten können. Das heißt, wenn ich jetzt Schmerzen habe, dann weiß ich, die und die Medikamente darf ich so und so oft nehmen, zum Beispiel.
Ja.
Es gibt aber ja auch, also was ich damit sagen möchte, ist es wichtig, dass die Patienten das Gefühl haben, eine Macht zu haben. Ich kann was tun.
Ja.
Ich selber kann was dagegen tun. Das ist ganz, ganz wichtig für das eigene Selbstwertgefühl auch.
Ja.
Und nicht so dieses, ich bin darauf angewiesen, dass jetzt einer kommt und muss mir was geben, sondern ich kann das selber.
Ja.
So lange, wie das möglich ist.
Ja.
Und das erfolgt eben halt in vielen und langen Gesprächen. Und
ja.
Natürlich ist die Angehörigenbetreuung ein ganz großer Punkt, auch die Angehörigen mit ins Boot zu holen. Da besteht oft auch eine Unsicherheit, wie gehe ich jetzt damit um? Natürlich ist es hier eine Angst da. Ne? Oft haben Angehörige auch ein schlechtes Gewissen, ich mache das nicht richtig oder nehme zu wenig Zeit. Solche Gedanken gehen bei den Angehörigen im Kopf.
Ja.
Aber oft ist es, dass sie berufsbedingt auch gar nicht anders Zeit haben. Und dass man denen auch diese Angst nimmt und sagt, das ist in Ordnung, es ist genauso richtig, wie sie es machen. Es ist wichtig und richtig. Und dass die sich selber nicht so unter Druck setzen. Wenn man beruflich eingebunden ist, ist man beruflich eingebunden. Und es ist ja auch wichtig als Angehöriger, dass die auch an sich denken.
Ja.
Ne, das ist eine schwere Zeit und auch an sich denken ist ganz wichtig.
Ja. Also es ist eigentlich sehr viel Gesprächsarbeit, sehr viel Zuspruch.
Genau. Okay. Aber auch natürlich Angehörigen zeigen, wenn jetzt ein Patient wirklich eingeschränkt zum Beispiel in der Bewegung ist, wie kann der Angehörige auch gut mit unterstützen und auch aus dem Bett mobilisieren.
Ja.
Und dann nicht davor stehen und wissen, oh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Also Anleitung ist auch ein ganz großer Punkt. Ja.
Okay. Du hast ja gleich Schichtbeginn. Wir sind ja hier vor deiner Schicht. Wie wird denn deine Schicht gleich starten, nachdem du dich umgezogen hast?
Ja, also dann gehe ich auf Station bei uns, dann haben wir Übergabe. Das bedeutet, dass wir die Patienten, die wir haben bei uns im Bereich, von dem Frühdienst wichtige Informationen übermittelt bekommen.
Genau, jeden einzelnen Patienten
geht er da durch. Jeden einzelnen Patienten, genau. Und dann wird auch wirklich der Ist-Zustand, also wie zeigt er sich gerade aktuell, dann sind Veränderungen erkennbar, ist eine Besserung eingetreten oder vielleicht sogar eine Verschlechterung eingetreten, dann wird evaluiert, wo kommt das her, was können wir anders machen vielleicht auch.
Ja, geht es dann nach der Übergabe weiter? Dann ist quasi der Frühdienst genauso und dann schert ihr alle aus. Und
genau, richtig so. Wie die fleißigen Bienchen.
Ja, genau.
Fliegen wir dann in die Zimmer.
Ja.
Also ich persönlich, für mich ist immer ganz wichtig, ich mache nach der Übergabe eine Runde durch alle Zimmer.
Ja.
Ich gucke mir jeden Patienten an, frage ihn, wie es aussieht, verschaffe mir einen Überblick. Ist immer für mich persönlich ganz wichtig, um einzuschätzen können, wo ist gerade welcher Patient. Ist gerade was ganz präsent. Kann auch oft sein, dass eine Übergabe war alles gut und dann geht man ins Zimmer und ist auf einmal was ganz Wichtiges, was dem Patienten vielleicht einfach in den Kopf geschossen gekommen ist oder eine Angst, die sich auf einmal kristallisiert, und da muss man danach sofort natürlich dran arbeiten und auffangen. Das ist immer ganz wichtig. Ja, und wenn ich dann so einen Überblick habe, dann versuche ich mit dem Patienten abzusprechen, gerade so Spätdienst, ob die nochmal, wenn möglich ist, mobilisieren, nochmal aus dem Bett möchten. Und das muss natürlich auch, weil natürlich mehrere Patienten da sind, das zeitlich abgesprochen werden. Man versucht das schon immer so nach Patientenwunsch. Einer sagt, ja, ich mache gerne Mittagsstunde, ich möchte dann gerne bis 3 schlafen und meine Ruhe haben.
Ja.
Der nächste sagt, ne, mir ist das ganz egal, ich stehe auf und dann können wir hier Zeit machen. Dann kommt die Kaffeerunde, die schöne Kaffeerunde. Mhm. Wir haben ja auch unsere schöne Palliativküche, bei den Patienten benutzen dürfen. Und da ist in so einer Kaffeerunde auch was Wunderbares.
Ja.
Wo man dann mal sitzt und auch tatsächlich ins Gespräch kommt, muss man natürlich sagen, ist jetzt mit Corona schwierig, gar keine Frage.
Ja.
Aber unter normalen Bedingungen, sage ich jetzt mal, ist das auch was Schönes. Also man versucht auch die Kommunikation untereinander auch noch so ein bisschen mit zu erhalten.
Ja, ist sicherlich auch hilfreich, wenn sich der eine Palliativpatient mit dem anderen austauscht, oder?
Auf jeden Fall. Also es werden Lebenswahrheiten, sag ich mal, verglichen und der eine kann dann können von dem anderen sicherlich noch was mit für sich mitnehmen. Das denke ich schon.
Ja.
Ja, und dann kommt ja schon fast wieder die Abendbrotrunde.
Ja. Und der Spätschicht ist auch ein bisschen, sagen wir mal, ruhiger vom Geschehen her als in der Frühschicht, oder?
Ja, in der Frühschicht ist ja aber die Körperpflege mit dabei. Das ist auch, da versuchen wir auch ganz individuell auf Patientenwunsch einzugehen. Wenn wir einen Patienten haben, der gerne jeden Tag duscht, dann versuchen wir das wirklich, wenn es geht, den auch wirklich jeden Tag zu duschen oder duschen zu lassen.
Ja.
Andere schlafen gerne länger. Ich hatte eine Patientin, die durfte die Vorheizung gar nicht reingehen.
Okay,
Patientin. Also man guckt natürlich immer bei ihm rein, ob alles gut ist.
Ja.
Aber sie wollte so lange schlafen und dann ist das auch in Ordnung so. Dann darf sie auch so lange schlafen. Das braucht sie und dann ist das auch gut so.
Ja.
Und daher ist aber natürlich der Tag Frühdienst schon aufwendiger, sage ich jetzt einfach mal, weil einfach die Grundpflege drin ist.
Mhm.
Und im Spätdienst hat man dann eben einfach die Möglichkeiten, auch so Sachen zu machen, wie wenn der Patient fast gar nicht aus dem Bett kommt, aber seinen Wunsch noch mal hat, nach draußen zu möchten, hatte ich jetzt letztens. Das war fast mit das schönste Geschenk, oder für mich mit das schönste Geschenk. Dann haben wir es geschafft. Wir haben einen Stuhl, den man gut zur Position benutzen kann.
Ja.
Und die Patientin auf den Stuhl rübertragen sozusagen und sind mit der nach unten in die Sonne für 10 Minuten.
Ah, ja.
Und diese Patientin konnte selber nicht sprechen, nur so ein bisschen nicken und hat einfach mit ihren Augen gesprochen. Sie hat einfach mit ihren Augen gesprochen. Und als sie da unten in dieser Sonne saß und sie konnte, auch die Muskulatur des Mundes war eingeschränkt, aber diese Strahlen aus den Augen, das ist mit das schönste Geschenk für jede Pflegekraft, die man einfach bekommen kann.
Ja.
Diese unglaubliche Strahlen, und man merkte richtig, wie die Patientin so zur Ruhe kam und sagte, oh, ist das schön.
Ja.
So. Und das sind Momente, die sind einfach unbezahlbar tatsächlich. Ja. Und das ist das, warum ich palliativ liebe, weil ich genau versuche, und meine Aufgabe besteht darin, solche Momente für jeden Patienten zu schaffen.
Ja. Ja, das klingt nach tiefer Dankbarkeit dann von dem Patienten. Ja. Ja. Schön. Macht sich dann jetzt auch, also du hast gerade schon gesagt, die Zusammenkünfte in der Küche sind jetzt durch Corona weniger geworden. Macht sich denn sonst auch Corona bei euch auf der Station bemerkbar?
Also man merkt das tatsächlich schon im Team. Also wir sind ja sonst eigentlich, Pflege ist ja sehr gesellig, würde ich behaupten.
Ja.
Wir dürfen und können natürlich aufgrund der ganzen Geschichte nur noch alleine frühstücken. Alleine sitzen. Diese Gespräche, dieses Untereinander, das ist schon sehr schwer zu halten.
Ja.
Oder man merkt auch, dass da einfach, dass es schwerer ist.
Also weniger
Team. Oder wie soll ich das sagen? Wir haben ein gutes Team. Es macht wirklich richtig viel Spaß, zusammenzuarbeiten. Ich habe sie auch alle lieb. aber man merkt einfach, das wird schwerer. Das ist einfach dadurch ein bisschen gebrochen.
Ja.
Und natürlich auch die Angehörigenarbeit. Mhm. Wir haben das große Glück, die Palliativpatienten haben Angehörige, die zu uns kommen dürfen.
Und genau, das ist so. Bei uns eine Ausnahme. Also das sind halt die Ausnahmen auf der Palliativstation. Da ist es auch, ich meine,
und das unabdingbar,
dass da die Angehörigen kommen. Ja,
genau, das ist unabdingbar, das ist so wichtig. Aber natürlich auf der onkologischen Station, wenn dann ein Patient seine Erstdiagnose bekommt mit einem Krebs, dann ist es natürlich schwierig, wenn man dann keinen Angehörigen persönlich da hat. Und dann ist es natürlich sehr wichtig, das aufzufangen. Dann erfolgen Telefonate mit den Angehörigen, mit dem Patienten, mehr Gespräche geführt, die er normalerweise ja mit dem Angehörigen führen würde.
Ja.
Das muss man einfach auffangen. Also mentale Stärke, sag ich mal, von uns ist unabdingbar in dieser Zeit, ja.
Ja, okay. Palliativ ist ja natürlich auch ein schweres Thema für viele, aber gerade eben hast du schon so ein bisschen gesagt, an der Arbeit macht dir am meisten Spaß, wenn du so eine tiefe Dankbarkeit oder eine Freude bei den Patienten spürst. Gibt es irgendwas, was du machst an deiner Tätigkeit, was dir am meisten Spaß macht an deiner Arbeit?
Ja, letztendlich ist es genau das, was wir gerade gesagt haben. Also wenn ein Patient mich anguckt und dieses Strahlen im Gesicht hat oder auch zur Ruhe kommt. Wir sind ja auf der Palliativstation und Patienten sind teilweise sehr unruhig, sehr ängstlich. Und wenn man das schafft, diese Patienten aus dieser Rolle rauszukriegen, in eine ruhige Lebensphase, sich verabschieden können, in Ruhe und nicht unter Angst, das ist auch eine schwere und eine gute Aufgabe, die ich als sehr wichtig auf der Palliativstation einstufe.
Ja, nachdem der Patient dann die Diagnose bekommen hat oder die Aussicht oder beziehungsweise in die Sterbephase geleitet wird von dem Arzt, dann ist ja auch eure Aufgabe, diesen Patienten ja aufzufangen und beziehungsweise das erste Mal wieder so, oder das erste Mal nicht, natürlich ist uns jedem bewusst, dass der Tod irgendwann kommt, aber ich glaube, dann ist der Tod ziemlich nah und man wird sehr stark damit plötzlich konfrontiert. Wie nimmst du dann dem Patienten die Angst vor dem Tod? Oder kannst du sie ihm nehmen, beziehungsweise wie versuchst du es, sagen wir so?
Genau, ich kann sie nicht nehmen, ich kann ihn nur auf dem Weg begleiten und unterstützen und hoffe, dass ich ihn so ruhiger bekommen kann, das ist blöd jetzt gesagt, aber letztendlich, dass er in eine ruhige Phase, Lebensphase kommt, dass er sich verabschieden kann, dass er Abschied nehmen kann. Und das ist so dieses, wo man sagt, wenn man merkt, Patienten werden so ganz unruhig und dann sagt man, da ist noch irgendwas ist da noch nicht geklärt. So. Und dann versucht man Gespräche zu führen, was ist eigentlich der Grund, hat der Patient wirklich, also ist die pure Angst davor. Und dann muss man natürlich heraushören, wovor hat er denn wirklich Angst, also was macht ihn denn so wirklich Angst?
Ja.
Oder hat er irgendwas... wo er sagt, aber das ist noch nicht abgeschlossen, zum Beispiel im Familienstreit und jetzt muss er den Angehörigen eigentlich nochmal sehen und wartet darauf, dass der nochmal kommt, um da Frieden schließen zu können und dann die Ruhe zu finden. Also man merkt schon, dass da oft noch irgendwas ist, wenn so eine Unruhe besteht.
Ja.
Und das versuchen wir einfach herauszufinden, was das ist und da zu unterstützen und auch die Angehörigen damit ins Boot zu holen und zu sagen, Mensch, wir haben das Gefühl und erzählen Sie mal, kann da irgendwas sein und haben Sie noch eine Idee? Also das ist wirklich das... Da müssen auch alle, also die ganze Familie, dann damit arbeiten.
Mhm.
Und das nehmen die auch immer dankbar an. Also es wird oft wirklich dankbar angenommen. Ich habe es letztens auch noch erst wieder gehabt, dass da familiär noch was nicht geklärt war. Und das ist wirklich ganz kurz vorher geklärt wurde und man konnte richtig sehen, wie der Patient die Ruhe gefunden hatte und einfach sterben konnte, loslassen konnte. Das ist es ja. Ich denke, das ist das Schwere, dieses Loslassen für die. Manche Patienten haben sich da lange mit auseinandergesetzt und können das gut und eben andere weniger. Und ich denke, das ist unsere Aufgabe dabei,
zu unterstützen.
Loslassen zu unterstützen.
Ja. Ja. Okay. Und selber, wie gehst du selber mit dem Thema Tod um? Für dich hast du da schon eine Antwort gefunden? Für dich selber?
Also für mich, ich habe mich natürlich berufsbedingt schon immer viel mit dem Thema Tod jetzt halt natürlich auseinandersetzen. Man denkt natürlich auch so über sich selber, was ist, wenn ich? Da bin ich ganz ehrlich, das schiebe ich auch gerne noch weg, weil ich finde, jetzt noch keine, die Zeit ist noch nicht gekommen.
Ja.
Aber ich sage immer, und das sage ich auch meinen Patienten, ich sage, versuchen Sie, Tod ist grundsätzlich, gehört zum Leben dazu. Wir können nicht leben, ohne zu sterben. Es ist also einfach da.
Ja.
Und wir müssen lernen, damit umzugehen. Ich sage, und dann, wenn wir es dann noch schaffen, aus dieser Phase was Schönes mitzukriegen. Jetzt sagen alle, Gott, wie kann man da noch was Schönes machen? Ja, kann man tatsächlich. Dann diese Zeit vor dem Sterben, diese Sterbezeit, die kann als Familie so intensiv sein. Es sind ja oft alle da, weil sich alle Zeit nehmen.
Ja.
Dann finden nochmal Gespräche statt, ganz intensive Gespräche, die man sonst wahrscheinlich so gar nicht geführt hätte, wenn man nicht wüsste, jetzt geht's aufs Ende zu.
Ja.
Und dann sage ich immer, genießen Sie diese Zeit, nehmen Sie das und behalten Sie das im Herzen. Ja. Und das tut den Angehörigen gut, aber dem Patienten, dem Sterbenden auch gut. Das merkt man richtig, weil das eben halt dieses Loslassen, sich verabschieden. Und das können wir halt bieten hier. Das können wir hier bieten bei Patienten, zum Beispiel ein Herzinfarkt oder so, das ist oft so aus dem Leben gerissen.
Ja.
Wir haben einfach diese Möglichkeit, dass man sagen kann, wir können es in Anführungsstrichen schön machen.
Ja. Wenn du jetzt nach Hause gehst, nachdem du so eine Schicht hattest auf der Palliativstation, du hattest einen Patienten, der vielleicht gestorben ist oder der noch kurz versteht, der das ganz schwer hat oder der gerade vielleicht auch erst diese Diagnose bekommen hat, der jetzt gerade erst in die Sterbephase quasi eingeleitet worden ist. Wie schaltest du ab? Wie kommst du zu Hause runter? Wie nimmst du das mit nach Hause?
Also grundsätzlich muss ich sagen, ich habe alle meine Patienten gerne und ich fühle mit dir mit.
Ja.
Aber ich unterscheide mit Gefühl und mit Leid. Und ich kann nicht mitleiden, weil wenn ich das mit jedem Patienten machen würde, dann würde es mir irgendwann schlecht gehen.
Ja.
Diesen Unterschied muss man für sich selber finden, wo ist da meine Grenze.
Ja.
Das ist, ich gehe hier aus dem Krankenhaus raus und es ist wirklich so bilderbildlich, geht die Klappe zu und dann bin ich Heike privat.
Ja.
So, das muss man einfach so für sich machen, weil wenn man es mit nach Hause nimmt, das ist mir auch schon passiert, dann leidet man irgendwann und dann leidet die Familie und das geht nicht. Da muss man um das eigene Gesundheit auf sich einfach aufpassen.
Ja.
Mir hilft, ich bin gerne viel draußen in der frischen Natur, ich laufe total gerne, ich bin, habe zwei Ponys und mit meinen Ponys im Stall, das ist für mich das Schönste der Welt und man mag es nicht glauben, aber ausmisten ist total entspannt.
Ja.
Man muss an nichts mehr denken, außer an den Mist.
Ja.
Das ist so mein Ausgleich. Natürlich habe ich eine wunderbare Familie,
ja,
die mich tüchtig unterstützt. Sicherlich hat man manchmal, wenn einer, das schließe ich auch nicht aus, dass ein Patient sehr am Herzen ist, dann muss auch ich trauern,
ja,
und das rauslassen und dann ist es auch gut.
Ja. Wann hast du denn heute Schichtende?
Um 9:30.
9:30, okay.
Stimmt gar nicht, 8:30.
8:30.
8:30.
Wie gefällt dir der Schichtdienst?
Ach, ich mache Schichtdienst eigentlich ganz gerne. Also ich glaube, es gibt die Menschen, die Schichtdienst lieben und es gibt die da nicht mit umgehen können.
Ja.
Ich habe ihn lieben gelernt. Natürlich ist es, wenn ich Feiertage und man sich immer entscheiden muss, Weihnachten oder Silvester, Ostern oder Pfingsten.
Ja.
Schon so manches Mal hat man, gerade wenn man kleine Kinder hat, ne, denkt man, ach mein Gott, ich wäre auch gerne einfach zu Hause.
Ja.
Aber wir haben das im Team so super organisiert, dass jeder da irgendwie immer zu seinem Recht kommt und sich wohlfühlt und auch es gut aufgeteilt ist.
Ja.
Von daher habe ich mich damit total arrangiert. Ich liebe Wochenendarbeiten.
Ach echt?
Einfach, weil das doch noch ein bisschen entspannter ist. Diese ganze Diagnostik, die am Tag stattfindet oder in der Woche, ist halt am Wochenende ruhiger.
Ja.
Das sind auch die Momente, wo man so tolle Sachen mit dem Patienten einfach nochmal ruhiger ausführen kann, nochmal richtig lange Gespräche führen kann.
Ja.
Und von daher... Finde ich, wie gesagt, ich habe mich damit super arrangiert und das Einkaufen ohne diesen Massenmenschen finde ich klasse. Montags ist nichts los.
Ja, okay. Und deine Lieblingsschicht, also gut, am Wochenende arbeitest du gerne oder spät?
Also ich habe früher, als ich noch Single war, gerne Spätdienst gemacht, lange schlafen, ein bisschen arbeiten.
Ja.
Mittlerweile mit Familie hat sich das natürlich gedreht. Ich stehe immer noch nicht gerne früh auf, aber natürlich ist das mit Familie am besten vereinbar, wenn man Frühdienst macht.
Frühdienst, ja.
Ja.
Okay. Ja, wie lässt sich denn Familie und Schichtdienst vereinbaren?
Also ich muss sagen, tatsächlich kann ich froh sein, ich habe liebe Eltern und Schwiegereltern, die immer mit Rat und Tat und als Babysitter einsetzbar sind. Und mittlerweile sind die Kinder so groß, dass sie das auch ganz gut alleine managen. Aber das, also man braucht schon irgendwie ein bisschen Rückhalt. Ich bin jedes Mal nach den Kindern sofort nach einem Jahr wieder angefangen. Dann waren die halt eben ein Jahr alt.
Ja.
Und bis zum Kindergarten haben Oma und Opa es ordentlich ausgeholfen.
Ja, sehr gut. Ja, dann, das war so ein bisschen so, ich denke, wir haben da so einen guten Rahmen gefunden, um dein Berufsbild gut darzustellen oder auch deine Arbeit auf der Palliativstation. Was wünschst du dir denn für die Pflege in der Zukunft?
Ja, also ich bin ja tatsächlich jetzt schon ein bisschen länger dabei. Ich hatte auch schon gute Zeiten. Die Pflege ist gerade ganz groß in der Presse und im Thema.
Ja.
Und das finde ich auch gut so, weil es muss auch so, es muss sich was ändern, auf jeden Fall. Wir haben einfach zu wenig Zeit.
Ja.
Das ist einfach so, wir haben einen höheren Durchlauf an Patienten, die kommen schneller und gehen schneller wieder. Der Mehraufwand durch die Bürokratie ist enorm gestiegen und es fehlt einfach am Personal. Also mein großer Wunsch ist tatsächlich mehr Zeit für die Patienten, was eben nur möglich ist mit mehr Personal.
Mit Personal, ja. Was ist denn deine persönliche Meinung da zu diesem verbreiteten Thema der Bezahlung in der Pflege? Ist es wirklich zu wenig? Wen siehst du da in der Pflicht, was zu ändern? Und glaubst du, dass mehr Geld auch diese Lücke mehr Personal füllen würde?
Also ich fange jetzt mal von hinten an.
Mhm.
Ich glaube tatsächlich, dass mehr Geld, mehr Leute, wenn der Beruf gut bezahlt ist, dass wir da mehr Leute in den Berufsstand reinkriegen. Das glaube ich tatsächlich.
Ja.
Ich wüsste keine Lösung, wie man die Bezahlung bezahlbar macht.
Ja.
Ich muss für mich persönlich sagen, ich denke, ich bin mit dem, was ich bekomme, zufrieden.
Ja.
Es darf immer mehr sein, ganz außer Frage. Es darf immer mehr sein, aber ich bin damit zufrieden. Und wenn man mich persönlich fragt, dann würde ich lieber mehr Personal haben als mehr Geld.
Ja.
Auf Station.
Also wenn man jetzt die Wahl hätte. Ja.
Wenn ich jetzt die Wahl hätte, ist das ganz klar die Aussage. Ich denke allerdings auch, wenn wir so ein bisschen über den Tellerrand gucken und jetzt nicht im Krankenhaus sind, sondern in die Altenpflege gehen und in die Sozialstationen und Altenpflege. Es dürfte finanziell mehr wertgeschätzt werden, das denke ich schon doch.
Ja.
Mhm. Ja.
Okay, dann kommen wir langsam in Richtung Ende und enthüllen drei Klischees in der Pflege. Das haben wir beim vorigen Podcast auch gemacht und das müssen wir so als Ende-Ritual haben. Und genau, habe mir da mal so drei rausgesucht und das erste Klischee wäre, man hat kaum Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung. Stimmt das?
Das kann ich ganz klar sagen, dass es nicht so ist. Ich selber habe meine Fachweiterbildung in der Onkologie gemacht.
Ja.
Die ging über 2 Jahre. Und mittlerweile sind auch so viele Studienmöglichkeiten gegeben.
Ja.
Man kann sich schon sehr gut doch weiterbilden.
Und
verschiedene Richtungen. Es gibt Onkologie, ist das eine. Es gibt die Intensivanästhesie, es gibt die Endoskopie. Da hat man schon gute Möglichkeiten, sich weiter... Und es ist auch wichtig, also in der Pflege geht immer weiter und man muss sich auch weiterbilden. Das ist ganz wichtig, ja.
Okay. Pflegekräfte haben 8 Stunden am Tag nur mit Ausscheidungen der Patienten zu tun. Stimmt das?
Nein, das stimmt auch nicht. Man hat sicherlich damit zu tun.
Ja.
Also wenn man dann vor Ekel hat, dann ist der Beruf sicherlich nichts für einen. Es ist aber nicht permanent und man kann nur sagen, man gewöhnt sich an alles.
Ja.
Ich habe damit überhaupt gar keine Probleme.
Ja. Ja, aber also ich habe ja auch mal eine Woche hier in der Pflege ein Praktikum gemacht, um mal da reinzuschnuppern. Und da habe ich gemerkt, also ich hätte jetzt gedacht, ich hätte da ein Problem mit, weil ich ein Problem eigentlich mit Gerüchen habe, die ich nicht abkann. So, und das hatte ich überhaupt nicht. Also tatsächlich ist das irgendwie was anderes, als wenn man sonst mit anderen Gerüchen konfrontiert ist. Wenn ich glaube, wenn man das als Arbeit macht, ich glaube, dann das sieht man vielleicht auch nochmal differenzierter. Das ist nun mal so, der kann da ja nichts für, der Mensch, dass er das gerade so hat und dass man das da dann wegmacht. Ich glaube tatsächlich, dass es auch nicht so schlimm ist, wenn man das macht.
Also da kann ich nochmal zwei Sachen zu erzählen. Einmal bist du mir im Voraus, weil als ich das erste Mal Patientin Schutzhose gewechselt hatte, bin ich umgekippt.
Ach echt?
Okay. Ich habe gleich meinen Klappband gemacht.
Ja.
Also man kann sich an alles gewöhnen, funktioniert. Ja. Passiert mir nicht mehr. und ich hatte es mit einer Patientin, die hatte einen Verdacht auf einen Darmverschluss, was ja wirklich gefährlich, lebensgefährlich ist.
Ja.
Und dann hat sie abgeführt und ich habe einen Freudentanz aufgeführt. Da guckte sie mich an und sagte, ich habe mich noch nicht jemanden so sehr sehen, dass er sich so sehr gefreut hat, dass ich gekackt habe.
Ja.
Also man kann auch durchaus was Positives damit verbinden.
Ja, genau.
Weil wenn das funktioniert, ist das ist schon mal gut.
Das ist ein großer Teil.
Und wer mal Verstopfung hatte und Bauchschmerzen damit hatte, der weiß, wovon ich rede.
Ja. Okay. Dann das dritte und letzte Klischee. Pflegekräfte haben einen schwarzen Humor.
Ja, ganz klar ja. Das müssen wir auch so haben.
Ja.
Einfach um mit verschiedenen Sachen umgehen zu können. Weil wenn wir, das sage ich, wie es ist, wenn wir nicht drüber lachen würden, wäre es traurig.
Ja.
Und ist einfach unsere Art, damit umzugehen.
Ja, okay. Dann bist du schon geimpft?
Ja, bin ich tatsächlich.
Genau, okay. Also wir sind jetzt bei den Klischees weg.
Ne? Genau.
dann möchtest du unseren Hörern noch irgendwas mitgeben, so zum Ende?
Ja, doch, das möchte ich tatsächlich. Und zwar möchte ich nochmal für den Beruf Pflege werben. Ich kann euch nur sagen, wie gesagt, ich mache es seit über 20 Jahren, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Es ist ein so wertvoller Beruf, den wir auch einfach brauchen in der Gesellschaft. Hoffe natürlich, dass wir einfach noch ein bisschen mehr Wertschätzung und Anerkennung bekommen. Grundsätzlich macht man es aber für sich selber, den Beruf. Und wenn man den gerne ausübt, fällt der einen auch nicht schwer. Denn es ist Spaß und das ist bei mir so, es ist Spaß. Ich mache es total gerne.
Ja.
Wünsche mir für mich persönlich natürlich den Zeitdruck weg, dann wäre es noch besser, aber ich kann euch nur animieren, wer Bock da drauf hat, kommt zu uns, macht Spaß.
Ja, schön. Super. Vielen, vielen Dank, Heike. Das war's dann für heute. Und für den Podcast. Du musst ja gleich noch ran.
Genau, ich gehe gleich noch rein.
Genau, und
ich bedanke mich für das schöne Gespräch. Hat richtig Spaß gemacht.
Schön. Ja, genau. Ist ja auch mal was anderes, ne? So ein Podcast aufnehmen. Selbst für mich. Auch für mich, ja, genau. Schön, vielen Dank. Ich hoffe, damit konnten wir euch allen ein bisschen Einblick geben auf die Palliativstation, in die Arbeit auf der Palliativstation. Und freue mich, wenn ihr in der nächsten Podcast-Folge reinhört. Bis dahin.